Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maul halten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Heute berichten wir über Aktivitäten, die auf die inzwischen fast schon legendäre pädagogische Aktion zurückgehen. Die Pädaktion, wie sie unter Fachleuten genannt wird, wurde Ende der 1960er Jahre gegründet. Sie entwickelte Spiel-, Kultur-, Natur- und Medienprojekte. Zusammen mit ihren Nachfolgeorganisationen erreicht sie Kinder, Jugendliche und Familien in München. Was im Fachjargon ziemlich bräsig als außerschulische Jugendarbeit subsumiert wird, ist in der Praxis eine äußerst lebendige Szene, die wir schon einige Male in unserer Sendung vorstellen konnten. Anfangs waren es vor allem improvisierte Spielaktionen. Inzwischen haben sich die Formate weiterentwickelt und aufgefächert. Zum Beispiel zum Tanz- und Theaterfestival Rampenlichter. Laut Angaben des Veranstalters das größte Festival seiner Art in Deutschland. Organisiert und geleitet wird es vom Verein Culture Clouds, der früher Spielen in der Stadt hieß. Spielort ist das noch recht neue Theater Schwere Reiter im Kreativquartier an der Dachauer Straße. Die Außenhaut des Schweren Reiters besteht aus stählernen Spundwänden. Innen ist es eher unspektakulär, aber höchst professionell ausgestattet. Gemeinsam mit Schulklassen der Werner von Siemens Realschule besuchten wir eine Inszenierung des Kollektivs Glitzertea aus Basel. Zuvor erklärt uns Culture Clouds Vorstand Sebastian Korb, was das Festival so ausmacht.
Also Culture Clouds ist ja der Verein, der Rampenlichter trägt. Rampenlichter ist unser größtes Projekt, das wir machen. Es geht uns hier darum, dass wir einen Raum schaffen für Kunst und Performance, Tanz und Theater von Kindern und Jugendlichen, wo die Kinder und Jugendlichen maßgeblich, inhaltlich, aber auch ästhetisch im ganzen Prozess beteiligt sind. Und wir haben hier 14 Tage, jede Woche 7 Gruppen eingeladen. Und diese Gruppen begegnen sich hier am Festival, tauschen sich aus, haben Workshop-Formate und eben auch Abendvorstellungen, an denen sie ihre Produktionen für kulturbegeistertes Publikum zeigen. Denn uns ist wichtig, dass es hier nicht nur um Kunst von Kindern für Kinder und Jugendliche geht, sondern es ist um Kunst und Kultur, das wirklich auch für uns gesellschaftlich relevant ist und damit auch einem ganz öffentlichen, kulturbegeisterten Publikum zugänglich gemacht werden muss. Denn was Kinder und Jugendliche auf der Bühne zu zeigen und zu sagen haben, ist für uns höchst gesellschaftlich relevant. Und dafür wollen wir einen professionellen Rahmen für diese Kinder und Jugendlichen bieten.
Das Ganze ist ja nicht nur ein Münchner Festival mit Münchner Gruppen, sondern ihr geht ja wirklich da richtig international ran. Wie läuft denn so ein Ausleseprozess? Oder ist es einfach so, dass ihr alle nehmt, ohne drauf zu schauen und einfach sagt, okay, erstmal ausprobieren, dann schauen wir mal weiter?
Das wäre sehr schön, das würde uns sehr gefallen, aber das schafft die Kapazität leider nicht. Also wir haben eine ganz normale Ausschreibung. Wir schreiben das bundesweit aus über verschiedene Verbände und sowohl in der Jugendhilfe als auch bei den Kulturinstitutionen, auch international über die internationalen Theater- und kulturpädagogischen Verbände und Netzwerke. Wir haben jetzt in diesem Jahr um die 90 Bewerbungen bekommen. Die kommen dann aus Deutschland, München, aber eben auch ans Ausland, deutschsprachige Ausland sowieso, Österreich, Schweiz. Ja, wir schreiben es wirklich international aus und bekommen dann auch Bewerbungen aus Estland, hatten wir einige dieses Jahr, aus Amerika, aus Südafrika. Wir hatten auch schon Gruppen aus Kolumbien hier. Also es ist dann wirklich ein internationales Festival und uns geht es eben darum, diese Vielfalt auch abzubilden, wie Kinder und Jugendliche auf der Bühne zusammenarbeiten und ihre Themen verarbeiten. Und dann ist ja eben auch ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass Austausch stattfindet unter den Gruppen. Was gibt es für vielfältige Möglichkeiten mit Kindern und Jugendlichen, denen einen Rahmen für ihr Theater zu bieten? Und insofern spielt bei der Auswahl ganz viel eine Rolle. Also nicht nur das, was dann auf der Bühne passiert, sondern wie wurde mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Wir wollen abbilden, wie man mit jüngeren Kindern Theater machen kann oder wie die Theater machen. Wir wollen abbilden, wie es mit jungen Erwachsenen funktionieren kann. Wir wollen die Sparten Tanz und Theater und auch sonstige Crossover-Sparten, die es mittlerweile in der performativen Kunst gibt, mit abbilden. Und insofern ist der Auswahlprozess definitiv nicht davon gesteuert, was ist das tollste Bühnenprodukt, sondern wir wollen uns den Prozess auch angucken. Und unsere Erfahrung zeigt aber, wenn der Prozess und die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen wirklich hoch ist und im Zentrum steht, dann ist es auch auf der Bühne das Allerspannendste, weil man sieht, das sind ihre Themen, das ist ihre Ausdrucksweise und das ist gesellschaftlich relevant.
Tanz- und Theaterfestival, das hört sich so ein bisschen nach Mittelschichtskindern und Jugendlichen an, denen es gut geht, die sich um nichts Persönliches im Sinne von ihrem eigenen Lebensumfeld direkt kümmern müssen, was sie belastet. Ist es so, dass das alles mittelschichtsgesteuert ist oder geht ja dann auch in andere Bereiche rein, wo es den Familien und auch den Jugendlichen und Kindern nicht so gut geht?
Also für uns ist es wichtig, dass es eben nicht nur dieses, sagen wir mal, dieses Kultur etablierte Publikum erreicht und auch von der Zielgruppe, was auf der Bühne passiert, dass sich das auch darüber hinaus weist. Wir sind ja selber als Culture Clouds ein Träger der Jugendhilfe und uns ist besonders wichtig, auch in diesem Kontext nach Produktionen zu suchen. Das ist da ein bisschen anders wie bei den Kultureinrichtungen, die sich immer sehr gerne und sehr schnell bewerben und wo wir auch viele Bewerbungen bekommen. Diese eher niedrigschwelligeren Projekte, die teilweise von der Jugendhilfe mitgetragen werden, da bedarf es ein bisschen mehr Netzwerkarbeit. Da versuchen wir im Vorfeld Kontakte zu knüpfen und auch diese Gruppen zu ermutigen und zu fördern, dass sie sich auch wirklich bewerben und hier genauso ihren Platz und ihren Raum haben. Denn für die vor allem ist der Austausch besonders wichtig und die Wertschätzung für ihre Arbeit.
Vor einem Jahr war ich zusammengesessen mit dem Alexander Wenzlich, dem künstlerischen Leiter. Immer noch?
Immer noch, ja.
Und er sagte, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist Inklusion und Diversität. Lebt ihr das weiterhin, also auch in diesem Jahr mit eurem Festival? Jetzt kommt gerade ein Hubschrauber, den lassen wir nur kurz vorbei. Wir sind hier im Kreativquartier, aber nicht so kreativ ist die Dachauer Straße. Die ist ungefähr geschätzt 80 Meter von hier und macht Lärm genauso wie der Hubschrauber.
Also das Thema Inklusion, das treibt uns schon seit vielen Jahren um. Und ich finde, wir haben in diesem Jahr dann einen sehr großen Schritt gemacht. Wir haben auch viel Zeit und Vorbereitung da hineingesteckt, dass wir in dem Bereich weiter wachsen. Und zwar nicht nur auf dem Papier, wir versuchen das wirklich umzusetzen in all unseren Bereichen. Wir haben hier Vorstellungen, wo wir einfach mit Unterstützungen arbeiten, wo wir im Vorfeld auch die Homepage zum Beispiel kann man sich komplett vorlesen lassen. Also wir versuchen Barrieren abzubauen für alle möglichen Einschränkungen, die uns begegnen. Und eben, was ich vorher über die Jugendhilfeträger gesagt habe, gilt hier auch im Inklusionsbereich. Auch hier haben wir sehr viel Zeit investiert, um Netzwerke aufzubauen für uns im Verein, um diese Gruppen, die wirklich auch einen inklusiven Ansatz haben, hier aufs Festival zu holen und mit denen gemeinsam arbeiten zu können und sie hierher einzuladen.
Was ja auffällt in den wirklich hervorragend gemachten Trailer zum Festival ist, dass in jeder Produktion eigentlich sehr viel an Körperlichkeit und an Bewegung drin ist. Ist das jetzt auch ein Kriterium, dass Körper und Bewegung auch bei der Auswahl eine große Rolle spielt?
Also Gott sei Dank verschwimmen diese Grenzen ja immer weiter. Es gibt immer mehr Produktionen, die wirklich beides bedienen. Und ja, Schauspiel und Theater lebt von dem, was wir auf der Bühne sehen, nämlich dem Körper in Bewegung. Insofern ist diese historisch begründete künstliche Trennung, dass sich die auflöst, das liegt uns sehr. Denn wir sind auch als Kulturpädagogen, spielt der Körper für uns eine ganz, ganz große Rolle und das Empfinden und die Körperwahrnehmung ist eigentlich Grundlage eines jeden künstlerischen Prozesses und vor allem natürlich dann auch ein Tor für Kinder und Jugendliche, einen Zugang zu ihrem eigenen Ausdruck zu bekommen, jenseits einer intellektuellen Sprachkompetenz erstmal über die körperliche Empfindung und Wahrnehmung den eigenen Ausdruck zu finden. Und insofern ist diese Grenze, dass die verschwimmt, das kommt uns sehr zugute. Das entspricht sehr unserer Theateridee. Denn Theater meint für uns immer umfassend, was auf der Bühne passiert. Und da spielt der Körper einfach eine ganz zentrale Rolle.
Dieses Rampenlichter-Festival ist ja quasi euer Leuchtturmprojekt, sage ich mal so. Aber ihr als Culture Clouds macht ja auch dann in den Stadtteilen verschiedene andere Aktionen. Vielleicht kannst du uns da eine kleine Übersicht geben.
Ja, also Culture Clouds hat eigentlich drei große Sparten. Das eine sind Pop-ups. Pop-ups sind mobile Aktionen im öffentlichen Raum, Kunstspielaktionen, wo wir an verschiedene Orte in die Stadt fahren, um dort für 2, 3, 4 Tage ein Pop-up aufzubauen. Das sich jetzt hier zum Beispiel am Festival haben wir auch eines laufen, das heißt Straße Oase, wo wir Straßen sperren und dort für Kinder und Jugendliche ganz niedrigschwellig diesen Alltagsraum öffnen für ihre Kunst und dort ihnen einen Rahmen bieten, sich künstlerisch zu betätigen. Oder ein anderes Pop-up, das wir im Moment laufen haben, heißt Tanz die Invasion. Da kommen wir an festgelegte Orte. Es sind mehr wie 100 Einsätze, die wir jedes Jahr fahren mit diesen Pop-ups. Und das ist die eine Sparte. Die andere Sparte sind Labs. Labs sind kontinuierliche Gruppen, mit denen wir uns wirklich längerfristig treffen. Kooperationsprojekte, zum Beispiel auch mit dem NS-Dokumentationsprojekt. Da haben wir ein Projekt, das zum Beispiel Always Remember, Never Forget, sich mit der Vergangenheit und mit Orten in München, die mit dem Nationalsozialismus verknüpft sind, auseinandersetzen, wo Kinder und Jugendliche da forschend, performativ dieses Thema und diese Orte entdecken und entwickeln. Eine Kooperation mit einer Unterkunft für Geflüchtete, in denen wir auch kontinuierlich sind. Das sind unsere Labs. Und die dritte große Sparte, die wir haben, sind Festivals. Und da ist eben Rampenlichter das größte Festival, das hier für uns als Culture Clouds vom Stapel läuft. Und die Festivals zeichnen sich dadurch aus, dass wir eben für eine längere Zeit einen Ort in Besitz nehmen und dort einen Raum schaffen für Begegnung und in dem Fall für Bühne und Kunst und Kultur auf der Bühne von Kindern und Jugendlichen für alle.
Pop-up und Labs, das klingt jetzt ein bisschen anders wie die Spielpädagogik in den 70er, 80er Jahren, wo die da mal entstanden ist. Ja. Seht ihr euch denn immer noch mit einem pädagogischen Auftrag verbunden?
Doch, also wir sehen unsere Wurzeln und wir sehen das, wo wir herkommen und wir sind auf jeden Fall verankert in der Spielpädagogik auch, aber für uns ist eben mittlerweile Kunst und Kultur und Spiel ist so ein zentrales Element von jeder Arbeit mit Kunst und Kultur.
Man merkt schon, die Spielpädagogik ist nicht so leicht über die Lippen gegangen.
Wir haben sozusagen eine neue Identität uns gegeben, weil es eben auch immer wieder Abgrenzungsschwierigkeiten gegeben hat. Es ist unsere Tradition, wir kommen daher. Für uns ist Spiel eigentlich ein wichtiger und zentraler Bestandteil von jeder Auseinandersetzung und jeder Produktion von Kunst und Kultur. Insofern ist diese Trennung, fällt mir total schwer. Und auch, dass du das so jetzt sehr, sehr getrennt gesehen hast, ne? Spiel auf der einen Seite und damit hätten wir quasi nichts am Hut und wir sind Kunst und Kultur. Nein, das...
Naja, das war aber jetzt ein bisschen polemisch.
Polemisch, natürlich so. Also, aber deswegen bin ich ins Stocken gekommen, weil für mich ist das wirklich, oder für uns als Culture Clouds, ist das eine Einheit, die sich eigentlich nicht trennen lässt und die wir eigentlich überwinden wollen.
Im Hintergrund formiert sich schon die nächste Schulklasse, die zur Vorstellung kommt. Und wir werden also jetzt auch gleich in die Vorstellung mit reingehen. Vielleicht kriegen wir da auch akustische Eindrücke.
Das Stück heißt Im Wartesaal aufs Leben. Fünf Schauspielerinnen in eng anliegenden hautfarbenen Trikots beginnen mit ihr bedächtig vorgetragenen Monologen, unterlegt mit Musik. Nach einigem Hin und Her kulminiert das Szenario in einen akrobatisch wilden Ausdruckstanz. Am Ende der Aufführung steht eine eingefrorene Szene voller Hoffnung, Liebe, aber auch Schmerz und Trauer. Das Publikum, das zuvor noch lärmend durchs Foyer tobte, ist während der Vorstellung erstaunlich ruhig und aufmerksam. Nach dem Stück treffen sich die Schulklassen mit den SchauspielerInnen zum Gespräch. Letztere fragen sie, wie sie das Stück wahrgenommen und für sich eingeordnet haben. Aber die Jugendlichen wollen sich nicht so recht einlassen auf inhaltliche Interpretationen. Stattdessen interessieren sie sich für das vergossene Kunstblut, fragen nach, ob es bei den turbulenten Szenen denn Verletzungen gegeben hätte und erfahren auf Nachfrage, dass die Kostüme Nacktheit darstellen sollten. So wird aus der eher abstrakten Szenenfolge ganz plötzlich etwas sehr Konkretes. Der Verein Culture Clouds präsentierte im Theater Schwere Reiter im Münchner Kreativquartier das Tanz- und Theaterfestival Rampenlichter. Wir sprachen mit dem Vorstand Sebastian Korb und besuchten eine Vorstellung für Schulklassen. Sie hören die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Jetzt in den Ferien wird Spielen in der Stadt gerade großgeschrieben, nicht nur in München. In fast allen Stadtvierteln spielen Kinder und Jugendliche. Zweckfreies Spielen hat in der schulfreien Zeit Vorrang. Es soll vor allem Spaß machen. Doch manches ist auch zielgerichtet. Die Pädagogik kommt hier sozusagen durch die Hintertür. So auch bei der Aktion Kunst und Krempel im Olympiapark auf der, Halbinsel im oder besser am Olympiasee. In mehr als einem Dutzend, sagen wir mal, Ateliers entstehen ganz unterschiedliche Kunstwerke. Gemalte Bilder, Modelle, Keramik, geschneiderte Objekte, Skulpturen, improvisierte Holzhütten, Stegbauten, aber auch kurze Musikstücke und vieles mehr. Vor einer Stadtlandschaft im Modellformat treffen wir Gerd Grüneisel, der gerade letzte Hand an das Werk des Tages legt. Als Mitbegründer der pädagogischen Aktion und Fachbuchautor ist er Urgestein der Szene und für uns der ideale Auskunftgeber für diesen gar nicht so kleinen Mikrokosmos unter dem Fernsehturm. Er erzählt uns, was im Architekturbüro heute so geplant und dann umgesetzt wurde.
Ja, hier werden jetzt sozusagen die Ergebnisse aus dem Architekturbüro, versuchen wir jetzt noch zu gestalten, eine kleine neue Stadt. Da entstehen verschiedene Stadtmodelle, die Kinder geplant haben und dann auch aus Holz gebaut haben.
Ja. Da sind ja alle möglichen tolle Bauten dabei, nicht nur reine Wohnbauten. Das schaut aus wie das Brandenburger Tor.
Ja, das stimmt. Da war tatsächlich ein Gast aus Berlin da, der uns das Brandenburger Tor jetzt in die Stadt gestellt hat. Aber wie gesagt, das ist eine Stadt nach Fantasien der Kinder. Insofern mischt sich ja alles. Sie sehen auch den Eiffelturm. Das waren Franzosen. Und die haben tatsächlich einen Eiffelturm hinterlassen als ihr Denkmal. So, und wie Kinder sich Stadt vorstellen, das sind ja jetzt dann die Diskussionen, die sich entwickeln beim Planen, beim Bauen der Stadt. Es entstehen drei unterschiedliche Stadtmodelle. Eins, das sehr geplant ist und nach Plan vorgeht, wie die Stadt Mannheim oder Stadt Bari, ja, wo die Straßen halt im Viereck aufgeteilt sind, im Quadrat. Und andere aber die Kinder jetzt selber entwickeln, die wildwüchsig sozusagen sich als Stadtlandschaft entwickeln.
Also das ist nicht nur einfach irgendwas anmalen, sondern es hat also auch ein Ziel, also vielleicht sogar einen pädagogischen Zweck.
Ja, darüber nachzudenken, wie das Leben in der Stadt auch eben aus Sicht der Kinder ausschaut. Darüber ist ja auch der Sinn zu reden. Bloß abstrakt zu reden, ja, ist ein bisschen schwierig. Da sagen Kinder, ja gut, was können wir entscheiden, was können wir überhaupt bestimmen da in der Stadt. Sie erleiden halt Stadt als solches. Ja, egal wie groß und klein die Wohnungen sind, wie teuer sie sind, das hören sie dann höchstens von ihren Eltern, wenn die jammern, dass die Mieten nicht reichen. So, und um darüber zu reden, versuchen wir das mit Kindern sozusagen im Spiel einmal auszuloten. Was denken sie drüber? Ne? Wie empfinden sie das, ob sie genügend Spielraum haben noch in der Stadt oder ob der Verkehr sozusagen den Vorrang nimmt? So, aber da kommen ihre eigenen Erfahrungen tatsächlich dann hier zur Geltung, indem sie sie eben ausdrücken können. Aber das im Spiel sozusagen, indem sie selber eine Stadt entwickeln und sagen, jetzt bräuchte man eigentlich hier Platz für einen Spielplatz, ja, oder einen Platz, um Ball zu spielen und so weiter, ja, oder Theater aufzuführen und so fort. So, und darüber zu reden anhand von konkreter Arbeit mit den Kindern, wie sie ihre eigene Stadt entwickeln würden, das ist der Sinn und Zweck dieser Übung.
Das passt ganz gut. Ich war jetzt gerade am Vormittag an der Katzmeierallee. Und zwar habe ich da gesprochen mit einer Frau, die das Ganze initiiert hat, von München Nachhaltigkeit, also MIN. Da ging es um die Gefahr für Kinder in so einem verkehrsreichen Viertel wie es Westen. Sie machen nur die Malaktion, also nur in Anführungszeichen, oder
ja,
haben Sie
ja
andere?
Ich bin jetzt gerade gegangen, darum bin ich jetzt der Letzte, der noch hier ist. Die gehen jetzt gerade alle heim, diese Gruppe, die da war. Es geht ja nicht bloß jetzt sozusagen um die Probleme der Stadt mit den Kindern zu besprechen, sondern es geht auch um die ästhetische Entwicklung von Bauformen. Das ist ja ganz wichtig, dass Kinder auch den Umgang mit dem Material, mit den Werkzeugen kennenlernen. Und es ist ja nicht einfach, aus einer Zeichnung, wie ich mir ein Haus vorstelle, das dann auch tatsächlich zu bauen und das auf einer Fläche dann umzusetzen, ja, abzuwickeln. So ein Haus hat vier Seiten, dann ein Dach und so weiter. Und das muss ja alles sozusagen dann aus Holz ausgeschnitten werden, bevor es dann wieder in ein dreidimensionales Objekt verwandelt wird. Und das ist ein abstrakter und sehr schwieriger Vorgang, gerade für Kinder. Und das mal auszuprobieren, ist ein ganz wichtiges Element. Und am Schluss natürlich die ästhetische Gestaltung. Wie könnte man das auch farbiger machen, bunter und so weiter. Ja, das können Kinder hier mal ausprobieren. Die ist bunt geworden, die Stadt. Ja, in allen Farben leuchtet sie. So, und das finde ich auch das Schöne, dass Kinder da so ein Element hineinbringen, das in unseren Städten eigentlich verschwindet, die so trist und grau ausschaut am Schluss. Ja.
Sie haben ja offensichtlich eine ganz spezielle Expertise dazu. Was ist denn Ihr Hintergrund?
Meiner ist, dass wir mit Kindern viele Projekte machen. Also wenn es meine persönlichen Fragen, ich habe mal Architektur studiert, von daher kommt es dann natürlich.
Das war meine Frage, ja.
Ah ja, dass man selber Architektur studiert und dann hinterher allerdings an der Kunstakademie weiter studiert habe als Künstler. So. Und das ist der Ausfluss. Jetzt versuchen wir das auch an Kinder zu vermitteln. Und damit jetzt nicht jeder mit Architektur arbeiten muss, gibt es hier ja auf dem Platz viele Werkstätten, sehr unterschiedliche Werkstätten, wo Kinder dann auch sich aussuchen können, was sie wirklich machen wollen. Das geht ja hin bis zum Sound, dann so wilde Objekte wie da drüben, wo die Nester entstehen, ja, aus sehr wilden Naturmaterialien, so, und aus Plastik und so weiter. Ja, und das ist ja der Sinn und Zweck, damit nicht Kinder ausgeschlossen sind, weil nicht jeder will jetzt hier ein Häuschen bauen, ja. Das betrifft einige Kinder, die sowas mal ausprobieren wollen, aber andere wollen was anderes machen. Und darum haben wir hier 20 verschiedene Werkstätten, wo Kinder sehr, sehr unterschiedliche Sachen machen können. Ja.
Es ist ein richtig großes Gelände hier und es ist wirklich Mords was los mit sehr vielen Kindern, aber auch Erwachsenen sind wahrscheinlich dann auch ehrenamtliche Mitarbeiter.
Ja, also die Mitarbeiter sind Künstler oder Pädagogen, die sich zumindest für diese Art von kultureller Bildung interessieren und da mitarbeiten. Ja, und den Rest sind die Großmütter und Eltern, die zum einen zuschauen, aber dann auch sehen können, was Kinder tatsächlich imstande sind zu leisten. Das ist ja das Spannende. Und wenn die jetzt da drüben mit so Maschinen umgehen, also mit der Tischkreissäge und mit der Dekopiersäge und erstmal erstaunt sind, sagen sie mal, ist das nicht so gefährlich? Und dann sehen, dass man sowas Kindern zutrauen kann, wenn man ihnen halt auch erklärt, wie es funktioniert. Und das ist das Spannende.
Was sagen Sie zur Schule? In der Schule müssten ja eigentlich die Kunsterziehung haben, müssten ja also Werken haben. Früher haben wir da noch entsprechend richtig gewerkelt und alles Mögliche gemacht. Wie ist denn die Situation jetzt in der Schule generell? Oder ist das zu allgemein gefragt?
Das ist nicht allgemein gefragt. Das kann man ja sagen, dass das leider in der Schule kaum eine Rolle spielt, immer mehr zurückgebaut wird, kaum mehr vorkommt, dass eher alles auf diese MINT-Fächer gelegt wird und Sprachen und sonst was. Ja, alles ist wichtiger. Als gerade diese handwerkliche Betätigung von Kindern, das sie überhaupt nicht mehr erleben. Und das sieht man ja auch, mit welcher Lust die da arbeiten. Ja, sind ja kaum zu bremsen. So viele Werkstätten können wir gar nicht anbieten, um alle Kinder, die hier ankommen, zu befriedigen. Das ist tatsächlich ein Dilemma. Nur ein Teil kann tatsächlich hier dann mitmachen. Ja, das schaffen wir gar nicht.
Gibt es da irgendwie Verbindungen zur Schule? Einzelne Schulen oder eben dem Referat für Bildung und Sport, die ja sowas in die Schule integrieren müssen, sodass die gleich mit einer gewissen Vorbildung zu Ihnen kommen?
Na, da gibt es kaum Verbindungen, also nur mit einzelnen Direktoren, die kommen und sagen, sie würden gern sowas mal als Projektwoche an der Schule machen. Da versuchen wir so weit, wir können zu helfen, scheitert aber dann in der Regel auch an der Finanzierung. Es kostet ein Heidengeld, weil sie brauchen sowohl die Maschinen wie das Holz, das Material. Und bei 500 bis 600 Kindern, sagen wir in der Grundschule, ja, kommt schon einiges zusammen an Materialkosten. Das muss eine Schule dann erst stemmen. Und wenn das Schulsystem das nicht vorbereitet und dafür nicht da bereitstellt, passiert es halt nicht. Ne? Dann machen sie es mit dem billigsten Material, was halt überhaupt geht. Das heißt, Kinder sitzen da, man erzählt ihnen was und sie schreiben vielleicht eine Geschichte drüber.
Ja. Jetzt haben wir den Moritz am Mikrofon. Moritz, was hast du denn mitgearbeitet bis jetzt?
Ja, also ich war da hinten bei der Architekturwerkstatt und habe da die Berglandschaft habe ich dort weitergebaut und eine Brücke dafür gebaut und dann auch Wege gebaut und sowas halt.
Bist du das erste Mal hier?
Nein, ich war vor 2 Tagen, bin ich schon mal hier hingekommen, da sind wir zufällig hier vorbeigegangen. Erst wollte ich nicht, aber dann sind wir doch hier hin.
Und wie findest du es jetzt?
Sehr gut.
Es ist ja die gute Zusammenarbeit, dass die einen Seite Kinder planen, ja, hier im Kleinen, was sie dann ins Große übertragen und jetzt bauen sie auf dem Wasser weiter. Sowohl Stegbauten heißt das Thema, sie bauen aus Holz große Gebäude auf dem Wasser, ja, auf Stegen und Schiffe, die dann tatsächlich auch auf dem See fahren können. Ja, und das mal auszuprobieren ist einfach was unheimlich Tolles für Kinder. Ja, mit dem Segel tatsächlich übers Wasser zu treiben, das war jetzt in den letzten Tagen ein bisschen gefährlich bei dem starken Wind. Hat man aufpassen müssen, aber jetzt geht's auf jeden Fall. Ne? Und jetzt bauen dort die Kinder ihre Fantasien in groß und können dann die Gebäude, die sie errichtet haben, auch bewohnen. Ja? Es gibt ein Maklerbüro auch hier, Da können Sie sich für ein, zwei Tage dann so ein Haus mieten und einrichten nach Ihren Wünschen und Interessen.
Ich habe allerdings gerade mitbekommen, dass der Makler abgeschleppt worden ist mit ziemlich lautstarken Parolen, ein richtiger Demonstrationszug. Gehört das auch dazu?
Ja, freilich. Ich meine, diese Spiele unter den Kindern gehören natürlich auch dazu, dass die anderen sagen, wie kommen die dazu, jetzt hier die Sachen einfach zu vermieten. Gehören doch allen und jeder kann sich selber aussuchen, was er gerne mal hätte und fragen, ob er es haben kann für ein, zwei Tage. Und dass der Makler das sich unter den Nagel reißt und hier versucht, ein System aufzubauen, um das zu vermieten. Ja, dagegen haben jetzt die Kinder protestiert, das finde ich auch lustig, ist ja schön. Aber das sind ihre Spiele, ja.
Es hat insofern also auch eine gesellschaftspolitische Dimension.
Ja, es hat natürlich eine, dass man sagt, gut, man muss sich nicht alles gefallen lassen, was so passiert, sondern man kann dagegen auch mal demonstrieren. Ja.
Eigentlich kursiert ja die Meinung an den Stammtischen, aber auch im Internet, dass ja Kinder eigentlich nur mehr mit dem Smartphone was anfangen können und insofern also jetzt da richtig die Fingerfertigkeit sich auf den Daumen beschränkt. Was sagen Sie denn zu so einer Polemik?
Das würde ich sagen, dass das nicht stimmt. Da soll jemand nur mal hierher kommen und schauen, mit welcher Lust die Kinder tatsächlich mit Material arbeiten. Man muss sie ihnen zur Verfügung stellen. Das ist klar, wenn ihnen das niemand zur Verfügung stellt und organisiert, das können Kinder natürlich nicht leisten. Das müssen schon wir Erwachsenen übernehmen oder die Pädagogen müssten das machen. Dafür waren sie eigentlich da. Und wenn sie das nicht machen und die Kinder haben nichts anderes, ja, was nehmen sie dann? Natürlich das Nächstliegende und das ist ja ein Smartphone und was billig hergeht, ja, und was man jederzeit in der Tasche mit sich rumtragen kann. Also dafür sind wir Erwachsenen zuständig, ja, und wir Pädagogen, dass wir den Kindern die Möglichkeit geben, tatsächlich mit ihren Händen zu arbeiten, ja, und sowohl Materialien auszuprobieren, Erfahrungen damit zu machen, was kann ich daraus gestalten und dann die entsprechenden Werkzeuge. Aber das muss einem tatsächlich auch jemand zeigen. Also zu glauben, dass Kinder das aus sich heraus schöpfen, ist ein bisschen ein Irrglaube. Also ich glaube, wenn das passieren würde, das sehen Sie ja hier am Platz, hat kaum einer Handy in der Hand, sondern erst dann, wenn er auf Nacht heimgehen will und seine Mutter anruft, sie könnte ihn jetzt vielleicht abholen. Ja.
Es geht ums Angebot, aber es ist ja halt dann die Frage, also ob jetzt jede Stadt sich sowas leisten kann, so ein Angebot?
Ja, da muss ich aber München ein Kompliment machen. Das ist ja eine der wenigen Städte, die damit überhaupt angefangen hat. Also ich bin ja im Geschäft seit 1968 und München hat das sehr gefördert und ausgebaut. Und andere Städte haben dann Gott sei Dank nachgezogen. Also da kann man München jetzt kaum einen Vorwurf machen. Aber dass immer mehr passieren könnte, ist klar. Aber dir stößt das selbst dieses reiche München irgendwo an Grenzen. Gell?
Schauen wir nochmal in die 70er Jahre. Wer war denn da jetzt Akteur? War das die pädagogische Aktion oder wer war das?
Ja, das sind wir nach wie vor. Die hat sich dann nur irgendwann aufgeteilt, weil es einfach zu groß geworden ist. Und dann haben wir es wieder aufgeteilt in kleinere Gruppen. Jetzt heißen wir halt Kultur und Spielraum und es gibt andere Spielkultur und sonstige.
Ja, auch Culture Clouds.
Ja, die heißen heute halt jetzt so modern Culture Clouds. Spiellandschaft Stadt oder Spielen in der Stadt. Bin ja Gründungsmitglied von der pädagogischen Aktion gewesen. Das ging 68 los, da waren wir erst noch eine Künstlergruppe, die Keksgruppe. Und dann wurde das zur pädagogischen Aktion. Ja. Weil uns die Leute immer gefragt haben, was macht ihr da auf den Plätzen? Das war noch ziemlich am Anfang, wo es sowas überhaupt nicht gab, dass man plötzlich für Kinder Plätze in der Stadt erobert hat und gesagt hat, das braucht man für Kinder, ja, die brauchen Platz, brauchen Material, brauchen Zeug zum Spielen, das muss man ja tatsächlich bringen, ja, weil die Plätze sind immer mehr ästhetisiert und verschönert worden, aber für alte Leute ist das okay, aber nicht für Kinder, die brauchen Zeug zum Spielen, ja, und das muss man ja tatsächlich bringen.
Soweit Gerd Grüneisel über die Aktion Kunst und Krempel am Rande des Münchner Olympiasees. Die Initiative des Vereins Kultur und Spielraum lief während der Sommerferien in der ersten Augusthälfte und wird von der Stadt gefördert.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles
Ohne euch wird's still bei LoRa. Wir brauchen eure Unterstützung. Spendet jetzt oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr dazu im Internet unter lora924.de.
In unserer Sendung Bewegtes Lernen auf LoRa München sprechen wir mit Nanette Nusselt. Sie ist Kunstpädagogin an einer Münchner Schule und engagiert sich während der Ferien bei Kunst und Krempel als freie Mitarbeiterin. In der Schule wird unter anderem Kunsterziehung gelehrt. Wir fragen sie, ob es das hier wirklich braucht?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das hier ist unentbehrlich für die Welt, sage ich als Kunstlehrerin, wo ich aus der Schule komme. versuche, die ganze Liebe zur Kunst meinen Schülern mitzugeben. Aber das, was hier möglich ist, ist in der Schule nicht möglich. Freie Werkstätten, wo sich Kinder orientieren können, was ihre Vorlieben sind, auszuprobieren, Techniken, die in der Schule nicht unbedingt immer möglich sind, aufgrund dessen, weil wir nicht den Platz haben, nicht die Materialien, nicht die intensive Betreuung. Und es ist ein Platz der Kreativität, wie ich sie mir wünsche, dass sie in der Welt erhalten bleibt. Also so eine Art von Pädagogik, von kulturellem Austausch, von Kunst begreifen, lernen, spielerisch lernen.
Wir sind ja jetzt mitten in den Ferien. Also ich nehme mal an, dass Sie fürs nächste Schuljahr dann so 3 oder 4 Stunden Ermäßigung bekommen dafür.
Nein, die Schule weiß gar nicht, dass ich gerade hier bin. Nein. Aber das macht nichts. Ich glaube, das Schöne ist, dass das, was ich aus der Schule mitnehme an Erfahrung, kann ich hier mit einbringen. Auf der anderen Seite darf ich Erfahrungen, die ich hier sammle, dann wieder mit in die Schule bringen.
Funktioniert das auch?
Ja, es funktioniert. Für mich und mein Herz funktioniert es, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mit dem Herzen dabei bin bei den Schülern, auch hier bei den Kindern, bei Kunst und Krempel. Wenn ich das erhalten bleibe, bin ich eine gute Lehrerin. Wenn mir das verloren geht, dann bin ich selber verloren.
Die Institution schlägt nicht zurück und sagt, ja, ist alles viel zu gefährlich. Das kann man letztlich als Lehrerin dann auch so in die Schule rüberbringen, also integrieren.
Ja, ich glaube, alles, was ich selber begriffen habe, wie etwas funktioniert, kann ich mitnehmen und natürlich in Abwägung. Ich meine, wenn ich eine Klasse mit 36 Schülerinnen habe, das passiert ja dann doch des Öfteren, würde ich vielleicht das ein oder andere eher im kleinformatigeren Stile machen. Aber ich finde sehr wohl, dass ich das mitnehme.
Das Ganze ist also nicht jetzt irgendwo rein Spiel als Selbstzweck, sondern hat einen pädagogischen Impetus?
Also für mich schon, weil ich glaube, vielleicht so aus meiner eigenen Kindheit heraus, ich bin auch ein Kind von sozusagen Kultur und Spielraum noch. Ich bin so die erste Generation, die in den Fabrikstädten groß geworden ist. Und ich glaube, ich habe da etwas übers Leben erfahren, übers Kreativsein erfahren, was nur in diesem Rahmen erfahrbar ist. In der Schule versuche ich das mitzugeben, aber im Großen ist das nur wie bei Kunst und Krempel, wie bei Mini München und anderen Großprogrammen von Kultur und Spielraum möglich. Ja.
Fabrikstadt, da müssen Sie mir jetzt draufhelfen. Was verbirgt sich da dahinter?
Die Fabrikstadt ist der Vorläufer von Mini München. Das war sozusagen die ersten 2 Jahre, hieß es Fabrikstadt, bevor dann die Spielstadt Mini München entstanden ist.
Wobei ich gedacht habe, Mini München gibt es schon seit ewiger Zeit.
Ja, aber mich gibt es noch länger. Das ist schön. Also das ist ja, ich würde sagen, Kunst und Krempel ist ja wie ein kleines Mini-München, rein aus dem künstlerischen Aspekt. Hier fehlt sozusagen diese ganze Peripherie der Stadt, sondern wir sind hier rein aufs Malen, aufs Tonen, aufs Nähen, auf Holzwerkstatt, auf das Klima, Pflanzenkunde, Automatenbau, Filmwerkstatt. Wir sind hier mehr auf die Kreativtechniken hier spezialisiert. Das ist ja wie soll man sagen, ein kleines Atelierviertel, was hier als Spielstadt praktisch aufgebaut ist.
Aber es ist doch irgendwie ein ganz anderes Format wie Schule. Schule hat man jetzt irgendwie so den direkten Bezug zu Kindern, die man dann kennt, wo man die ganze Entwicklung mitbekommt. Hier sind so fast flüchtige Begegnungen.
Also ich glaube, es kommt natürlich, hängt davon ab, wie ich mich als Lehrerin begreife. Und ich sehe mich als Lehrerin eher als eine Begleiterin. Natürlich begleite ich Schüler als Gymnasiallehrerin von der 5. bis zur zukünftig wieder 13. Klasse. Hier sind es vielleicht nur ein paar Stunden. Hier sind es aber teilweise auch Kinder, die 14 Tage da sind, die man dann 14 Tage, 12 Tage, 13 Tage am Stück begleitet, die eine persönliche Anbindung dann auch zu der einen oder anderen Betreuerin haben. Von dem her, ja, 3 Stunden ist schon ein Begleiten, wie 14 Tage oder dann wirklich mal als Lehrerin, wenn eine Schülerin ganz, ganz lange bis zum Abitur begleiten darf.
Das heißt, die Kinder, die nehmen wirklich was mit nach Hause und sie können es empfehlen dann den Eltern, die also jetzt vielleicht diese Sendung hören, kommt hier an den Olympiasee und arbeitet mit.
Einmalig. Ich würde sowas auf jeden Fall mitnehmen. Es ist ein bisschen windig, wie man hört, aber hier kann jedes Kind sich den Raum suchen, den es braucht. Und Großeltern, Eltern kommen mit, schauen zu, dürfen teilweise auch Hand anlegen. Ja, bitte vorbeikommen. Ich würde es mir nicht entgehen lassen.
Leider ist die Aktion nun schon wieder zu Ende, aber es gibt ja ein nächstes Mal, vielleicht schon in den nächsten Ferien. Im Malstudio treffen wir anschließend Pauline, eine ehemalige Schülerin von Nanette Nusselt.
Ich habe jetzt die letzten 3 Jahre eine Ausbildung gemacht. Ich bin Bildhauerin. Wir sind befreundet mittlerweile, aber ich war so von der 7. bis zur 12. immer mal wieder quasi meine Kunstlehrerin. Genau deswegen, das ist so der Kontakt, aber jetzt hier gerade eh in einem anderen Kontext.
Und was machst du jetzt hier konkret?
Wir sind hier im Malereizelt. Ich habe jetzt die letzten Tage mit den Kindern so Gipsmonster vor allem gemacht oder Gipstiere mit so Zeitungspapier unter Konstruktionen und dann da so drüber gegipst und da sind so verschiedene Wesen entstanden. Die hängen hier jetzt da auch so rum, genau im Zelt, so als kleine Objekte, die hier irgendwie auch den Park besiedeln können.
Und die Kinder haben dann die Ausdauer, sowas dann auch zu Ende zu bringen?
Ja, kommt drauf an. Also manche total. Ich hatte gestern irgendwie auch mit einem Mädchen das so 5-6 Stunden gemacht. Und bei anderen merkt man aber, die wollen so möglichst schnell irgendwas zu Ende bringen und verlieren dann auch so die Geduld. Aber ich glaube, dafür haben wir auch so ein paar Sachen, die man viel schneller machen kann.
Wo man auch dann schnell einsteigen kann und dann eben auch nur temporär für eine halbe Stunde mitmachen.
Genau, einfach eine Zeichnung machen oder wir haben auch so große Leinwände, wo man einfach mal ein Tier drauf malen kann oder probieren und dann, wenn es einem nicht gefällt, auch einfach weiter.
Und am Schluss zum Finishen, weil man gerade irgendwie den Herrn Grüneisel sieht, seid ihr dann nochmal dabei und versucht das noch so, dieses letzte i-Tüpferl noch drauf zu geben?
Ja, das auch. Und ich glaube auch manchmal so als Motivationshilfe für die Kinder irgendwie zu sehen, was wir so machen und dann da irgendwie mit einzusteigen, mitzuhelfen.
Seid also nicht nur die Anleiter, die ja so jetzt sagen, das magst du so und so und so, sondern du ja macht es auch dann direkt mit bei dem Kunstwerken.
Ja, voll.
Was ist denn, ist es vor allen Dingen Kunst oder ist es Pädagogik?
Beides, ja.
Also eine Verschränkung von den beiden Dingen.
Ja, voll, ja.
Am Ende landeten wir im Pavillon des Soundlabors, wo alle möglichen Klänge produziert werden. Kim und Marcel geben einen kurzen Überblick, was hier so passiert. Und wir hören einen kleinen Ausschnitt der heutigen Produktion.
Wir haben hier mehrere Stationen von Instrumentenensembles, Synthesizer, altes Tape Deck, Kassettenrekorder, E-Bass, E-Gitarre. Und dann können die Kinder erst einzeln alles probieren. Und dann machen wir immer eine Band und die spielen dann miteinander.
Ja, da setzen wir uns dann immer zusammen mit den Kindern und überlegen uns sozusagen einen Score, also einen Ablauf, wie das zustande gehen soll. Und Bandname ganz wichtig, wie vorhin zum Beispiel die Krokodilzombies. Und dann treten wir auf und nehmen das auf, ja.
Und die Kinder kommen einfach dann so vorbei und bleiben dann mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, weil hier ist auch noch viel anderes geboten, aber manche bleiben eher länger, also sogar bis zu 1,5 Stunden. Die probieren sich durch alle Instrumente durch und entscheiden sich für eins und dann kommt ja noch die gemeinsame Aufnahme. Da haben wir immer A- und B-Seite von einer Platte, die wir mit ihnen aufnehmen. Da dauert jede so 10 Minuten. Dann malen sie oft selber noch ein eigenes Plattencover.
Also hier zum Beispiel haben wir einen Bass, daneben dran eine E-Gitarre.
Mit nicht allen Seiten.
Mit nicht allen Seiten?
Damit es ein bisschen experimenteller wird. In der Mitte haben wir dann so iPads, 4 Stück. Da sind verschiedene Apps drauf. Da kann man entweder mit der Stimme lustige Schnipsel samplen und rückwärts abspielen und vorwärts und schneller und langsamer. Oder man kann auch Beats einspielen oder hat auch Synthesizer-Apps. Genau, da können sie auch auf Gelände mit rumlaufen und dort Sounds sammeln zum Beispiel.
Mit Akkuschrauben und sowas aufzunehmen ist natürlich sehr interessant. Ja. Vielleicht auch ganz interessant, das ist ein Instrument, also ein Synthesizer, den man zu zweit spielen kann. Er ist so ein bisschen wie eine Pyramide aufgebaut. Und er hat auf der einen Seite kann man so einen kleinen Beat spielen und die Klangregelung. Auf der anderen Seite ist ein Sequenz und das Ganze ist sehr einfach dargestellt. Ja, also langsam ist eine Schildkröte, schnell ist ein Hase.
Wir haben nämlich noch so eine alte Bandmaschine, also Kassettenrekorder. Da kann man Kassetten abspielen, haben wir ganz viele dabei. Und da kann man die gleichzeitig die Vorderseite hören, aber auch die Rückseite. Und die Rückseite läuft rückwärts. Und das kann man dann ganz witzig ineinander mischen, auch schneller und langsamer spielen. Da sind ganz tolle Sachen heute schon entstanden.
Frisch aus dem Soundlabor. Wir sprachen mit Gerd Grüneisel, Nanette Nusselt, Pauline, Kim und Marcel, alles MitarbeiterInnen von Kunst und Krempel. Während der Sommerferien aktiv unterm Olympiaturm. Kunst und Krempel lief vom 30. Juli bis zum 13. August 2023. Zum Schluss der Sendung Bewegtes Lernen nimmt sich unser ständiger Kolumnist Xaver Stich die neuen Gefahren vor, die das Lernen in und mit Bewegung in sich tragen, in der Vergangenheit und heute. Ganz so ernst darf man Herrn Stich nicht nehmen, aber vielleicht ist doch was dran an seiner etwas schrägen Warnung.
Es gab Zeiten, die Älteren werden sich erinnern, da wurde in der erlebnispädagogischen Szene heftig über Risiken debattiert. Welche DIN-Norm müssen Schwimmwesten bei welcher Aktivität erfüllen? Sollte man bei Lawinenwarnstufe 3 die Schneeschuhe gar nicht erst auspacken und ersatzweise auf dem geräumten Parkplatz Initiativübungen anbieten? Oder müssen alle, ja wirklich alle der Sicherheit dienenden Materialien beim Hochseilgarten redundant, das heißt doppelt vorhanden sein? Böse Zungen forderten damals etwas ironisch, man müsse dann konsequenterweise parallel einen zweiten Seilgarten als Absicherung vorhalten. Diese Zeiten sind lange vorbei. Heutzutage geht es um ganz andere Gefahren. Wo vor Jahren, nein Jahrzehnten unter anderem die Attraktivität von Landschaften ausschlaggebend war für die Ziele von Klassenfahrten, gibt es jetzt klare Kriterien, wohin man auf keinen Fall fahren darf. Man muss jedenfalls gut vorbereitet sein, heißt es in den LehrerInnenzimmern. Garmisch, Rosenheim, Traunstein, Oberaudorf, das Berchtesgadener Land sowie das Hintersteiner Tal im Landkreis Oberallgäu kommen für Klassenfahrten nicht in Frage, weil dort Bären gesichtet wurden. Man stelle sich vor, dass bei einer Nachtwanderung der als Schlussmann eingeteilte Klassensprecher nach Rückkunft der Klasse im Quartier als vermisst gemeldet wird und in der Schüler-Lehrer-Eltern-App ein Alarm viral geht. Es wird doch kein... Oder Wölfe. Der bayerische Ministerpräsident hatte ja bereits den Abschuss der gefährlichen Beutegreifer angekündigt. Schulklassen, die so unvorsichtig sind, ihre Häuser zu verlassen, könnten ja in einen Hinterhalt geraten. Doch nicht nur in Bayern lauern die Gefahren. Auch andere deutsche Bundesländer sind nicht sicher. Österreich lassen wir hier mal aus guten Gründen außen vor. Die asiatische Tigermücke, die in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gesichtet wurde, gilt laut Pressemeldungen als das tödlichste Tier der Welt. Oder der schwarzbraune Ölkäfer. In Nordrhein-Westfalen wurde wegen ihm bereits ein Schulhof gesperrt. Zwar ist der Hautkontakt nicht gefährlich, höchstens unangenehm, aber wenn er verschluckt wird, aus Versehen zum Beispiel, sollte man umgehend den Notruf wählen. Offenbar ist bei SchülerInnen in NRW eine Mutprobe verbreitet, auf dem Schulhof Käfer zu verspeisen und dann zu warten, was passiert. Anders wäre die Sperrung wohl kaum zu begründen. Jetzt könnte man meinen, das alles seien aufgebauschte Pressestories dubioser Blätter und ihrer zweifelhaften Quellen. Aber nein, auch die als seriös geltende Süddeutsche Zeitung hat Anfang Juni auf dem Titelblatt ihrer Wochenendausgabe eine halbseitige Illustration über neue Gefahren platziert. Im Vordergrund eine riesige Zecke, im Hintergrund drei vom Betrachter wegfliegende, harmlos anmutende Corona-Kugeln. Pandemie, Klimakatastrophe und der Ukraine-Krieg sind dann wohl eher Nebenschauplätze. Wir hätten gerne Boris Palmer befragt, ob dieses Wort okay ist, aber er ist leider in einer Auszeit. Massenweise aufgetaucht sind die Zecken übrigens im Münchner Englischen Garten. Und gerade in dieses vermeintlich gefahrlose Parkgelände werden Klassenfahrten angesichts der beschriebenen Problemzonen umgeleitet. Aber wie kann man die SchülerInnen zuverlässig vor diesen Saugmonstern schützen? Nun, es wird kolportiert, dass die bayerische Schlösserverwaltung die eingemotteten 1,5 Meter Abstandsschilder aus der Pandemiezeit wieder auspackt, um die SchülerInnen von den zwar kurzgeschorenen, aber dennoch gefährlichen Rasenflächen neben den Kieswegen fernzuhalten.
Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf LoRa München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. Durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler. An der Sendetechnik sitzt jetzt und auch während des folgenden Programms Felix Jakowitz. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Nachzuhören ist diese Sendung im Netz auf lora924.de. Hier finden Sie auch die Kolumne von Xaver Stich zum Nachlesen.